In der folgenden Konversation spreche ich mit Dr. Verena Lütschk und ich freue mich schon seit Wochen auf das Gespräch mit Verena. In ihrem Buch Übermorgen schreibt sie über Technologien, die unsere Welt und unser Leben verändern. Für den Podcast habe ich Cherrypicking betrieben und mit ihr über die Technologien gesprochen, die ich am spannendsten und am einflussreichsten halte. Viel Spaß beim Zuhören. Ich würde gerne mit dem Thema Human Enhancement starten. Also menschliche Verbesserung mit Hilfe von Technologie. Um mit dem Thema zu starten, wäre es toll, wenn du mal erzählen könntest, wer ist Neil Harbison?
Ja, Neil Harbison ist der erste offizielle Cyborg der Welt. Er ist tatsächlich offiziell anerkannt worden. Ursprünglich ist er geboren worden mit einer Farbenblindheit. Er hat die Welt also nur in Grautönen wahrgenommen und das fand er auch ganz in Ordnung für die ersten 20 Lebensjahre. Und dann dachte er sich irgendwann doch, wäre ja schon nicht schlecht, wenn man Farben wahrnehmen könnte. Das eröffnet einem ja doch nochmal ganz andere Wahrnehmungsspektren. Dann hat er mit einem Team von Wissenschaftlern zusammen ein Gerät entwickelt. Das ist wie eine kleine Kamera, die vor seinem Kopf hängt und über einen Stiel mehr oder weniger an den Hinterkopf von ihm befestigt ist. Er sieht ein bisschen aus wie ein Anglerfisch durch diese Kamera. Und er kann auch tatsächlich Farben nach wie vor nicht sehen. Stattdessen werden die Farben über Vibrationen in Töne umgewandelt und über einen Chip, der hinten bei ihm im Kopf implantiert ist. Er hört also die Farben. Er hört Gelb, Rot, Grün, Blau. Er hört Gesichter, wenn man so will, und übersetzt das dann auch in Kunst. Also versucht das Ganze dann eben auch künstlerisch darzustellen. Und das ist unheimlich spannend, weil es uns ja auch ein bisschen anregt und triggert, darüber nachzudenken. Das, was wir wahrnehmen können mit unseren Sinnen, ist ja auch nur ein sehr begrenzter Bereich. Wir können zum Beispiel auch visuell von den Farben her nur das sehr begrenzte Spektrum zwischen Blau und Rot wahrnehmen und zum Beispiel nicht Infrarot wie einige Schlangenarten zum Beispiel. Wenn wir das jetzt weiterdenken, wenn wir das ein bisschen erweitern können und eben auch Infrarot auf einmal sehen oder irgendwelche Fluoreszenzen sehen können, dann würden wir die Welt um uns herum vollkommen anders wahrnehmen und andere Möglichkeiten haben.
Ja, genau. Durch seine Antenne, also sein Implantat, ist Neil Harbison in der Lage, jetzt auch Infrarot und ultraviolette Strahlung zu sehen. Der kann also inzwischen mehr wahrnehmen als ein Mensch mit normaler Sehfähigkeit.
Richtig. Und es gibt inzwischen auch einige Kollegen von ihm, mit denen er sich auch zusammengeschlossen hat in einem Künstlerkollektiv, die auch andere Sinne ausprobieren, mehr oder weniger. Eine seiner Kolleginnen beispielsweise, Moon Rivers, sie hat sich seismische Sensoren in die Füße implantieren lassen und kann sehr leichte Vibrationen von der Erde wahrnehmen. Sie spürt also die leichtesten Erdbeben, die wir normalerweise gar nicht wahrnehmen würden, und übersetzt die dann tänzerisch auch wieder in Kunst.
Wir sehen bei ihm auch die technische Entwicklung. Die erste Version seines Sensors hat noch 5 Kilo gewogen. Das war so ein Computer in seinem Rucksack und den hat er mit sich rumgetragen. Und inzwischen hat er nur noch diese Antenne, die direkt im Gehirn durch die Schädeldecke implantiert ist.
Richtig. Und natürlich hat er auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Forschern, mit denen er das zusammen entwickelt hat. Also es ist wirklich ein wunderbares Beispiel für angewandte Wissenschaft und wie man dann gemeinschaftlich was Tolles zustande bringen kann und den Menschen tatsächlich helfen kann. Denn für ihn ist es natürlich eine unheimliche Bereicherung, auf einmal noch ein ganz anderes Spektrum wahrzunehmen.
Ist Human Enhancement ein neues Thema?
Human Enhancement, also wirklich der Versuch, den Menschen über das Normalmenschliche hinaus zu verbessern, ist eigentlich auch schon älter, als man denkt. Der Mensch hat immer schon versucht, sich irgendwie zu optimieren und sich weiterzubringen und zu verbessern. Wir haben dann ja auch schon relativ früh angefangen, uns ästhetisch zu versuchen zu verbessern, mit Operationen beispielsweise, oder dann eben auch mit Medikamenten beispielsweise unsere Konzentration zu unterstützen und Fokussierung zu unterstützen, um dadurch leistungsbereiter zu werden und leistungsfähiger zu werden. Es ist also schon tatsächlich etwas, was wir länger schon versuchen. Und jetzt natürlich mit den neuen technologischen Möglichkeiten, die wir haben, kommen wir nochmal auf ganz andere Level. Es gibt zum Beispiel auch zunehmend Prothesen, die derartig leistungsfähig sind, dass sie auch über das normale Menschliche hinausgehen. Früher war ja auch immer die Diskussion, daher haben wir auch die Paralympics beispielsweise, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung, Menschen mit einer Behinderung gar nicht in einen fairen Wettkampf treten könnten, einfach weil sie eben diese Beeinträchtigungen haben. Inzwischen gibt es aber bei diesen sportlichen Wettkämpfen eher die Diskussionen, dass Menschen mit Prothesen, Läufer beispielsweise, nicht teilnehmen dürfen bei den normalen Wettbewerben, weil sie eben besser sind als die normalen Menschen ohne Beeinträchtigung bei den Wettbewerben. Wir kommen also wirklich an den Punkt, wo diese Technologie uns dorthin bringt, wo wir ohne die Technologie gar nicht hinkommen könnten.
erstmal eigentlich die Nutzung von Technologie als Problemlöser. Also ich baue irgendwas, um eine fehlende oder verlorene Fähigkeit auszugleichen. Dann habe ich aber durch die rasante Entwicklung auf einmal eine bessere technologische Option als die ursprünglich angeborene Fähigkeit. Ich kann zum Beispiel durch eine Beinprothese schneller laufen oder höher springen. Und in dem Fall könnte ich mir dann eigentlich meine gesunden Beine abnehmen lassen und diese durch etwas Besseres ersetzen, weil das wäre ja dann besser als das, was ich vorher hatte.
Ja, durchaus eine Möglichkeit und durchaus etwas, was wir auch oder was sicherlich auch einige Menschen in Betracht ziehen würden, eventuell. Und da kommen wir natürlich auch in eine sehr interessante ethische Debatte. Wie weit wollen wir da gehen? Wo wollen wir vielleicht Grenzen ziehen? Wo wollen wir auch gesellschaftlich definieren, wofür wir Technologien einsetzen wollen und wo eben nicht? Und hier wäre eben auch ein sehr interessanter Übergang zu der Genschere CRISPR, die ja auch einer von den wirklich bahnbrechenden Durchbrüchen wissenschaftlich gesehen der letzten Jahrzehnte, eigentlich auch der letzten Jahrhunderte ist und unsere Welt mit Sicherheit grundlegend verändern wird.
CRISPR halte ich dafür eine der mächtigsten existierenden Technologien, die interessanterweise aber wenig in den Medien erwähnt wird. Das Beispiel mit dem chinesischen Wissenschaftler He Jiankui, das habe ich sicher falsch ausgesprochen, hat für einen Aufschrei gesorgt in der Presse. 2019 war das, glaube ich. Aber hier habe ich lange nichts mehr gehört. Kannst du hier mehr berichten?
Richtig. Vielleicht kann ich hier noch mal kurz ein bisschen ausholen, um noch mal kurz zu beschreiben, was CRISPR eigentlich ist und was CRISPR tatsächlich kann. Denn CRISPR ist in der Tat ein Paradebeispiel für das, was derzeitig technologisch passiert, wie schnell die Entwicklung vorwärts geht, mit welcher Geschwindigkeit sie vorwärts geht, mit welcher Skalierung sie vorwärts geht und auch mit welchem Impact, mit welchem Potenzial sie daherkommt. Denn CRISPR ist ursprünglich ein bakterielles Abwehrsystem. Also Bakterien haben dieses System auf der molekularen Ebene entwickelt, um sich gegen Bakterien, Viren, gegen sogenannte Phagen zu wehren. Wir haben dann irgendwann mal angefangen zu entdecken, da ist was Spannendes bei den Bakterien, das müssen wir uns näher anschauen. Und erst 2012 wurde das System tatsächlich identifiziert und publiziert. Gleichzeitig hat man eben auch gefunden, man kann sich dieses System zunutze machen. Man kann dieser Genschere, die sehr gezielt schneiden kann im Genom eines Organismus, dieser Genschere kann man sehr gezielt auch sagen, was sie schneiden soll und wo sie schneiden soll. Wenn wir ihr also sagen, sie soll zum Beispiel eine bestimmte Punktmutation schneiden, die einen Gendefekt bei Menschen auslöst, dann ist das natürlich ein therapeutischer Ansatz, der hochspannend ist. Und eben wie gesagt, 2012 wurde das erst publiziert und danach hat sich das in einer Geschwindigkeit entwickelt, die absolut unvergleichlich ist mit irgendwas, was wir vorher gesehen haben. Innerhalb von wenigen Jahren wurde diese Genschere weiterentwickelt. Sie wurde noch genauer, noch präziser. Man hatte vorher schon gentechnologische Möglichkeiten, solche Schnitte oder solche Veränderungen in einem Genom durchzuführen und vorzunehmen. Aber sie waren unheimlich langwierig, unheimlich kostenintensiv und sehr mühsam eben auch durchzuführen. Und diese Genschere ist erstaunlich günstig. Sie ist erstaunlich einfach zu handhaben und eben auch sehr schnell. Und das hat dieser Methode eben zum Durchbruch verschafft. Und innerhalb von wenigen Jahren wurden die ersten Tiere geboren, die eben schon gecrispert wurden, mit CRISPR behandelt wurden, um eben mehr Fleisch zu liefern zum Beispiel oder eben schönere, feinere Haare für Wolle zu generieren oder auch einfach um irgendeinen Schmarrn damit zu machen, zum Beispiel Mini-Schweinchen zu züchten, die dann irgendwo in die Handtasche passen oder eben Leuchtfische, die man sich auf den Nachttisch stellen kann. Also es gibt unheimlich viel, was da schon ausprobiert wurde und gemacht wurde. Es gibt aber eben auch diesen Fall des chinesischen Wissenschaftlers und ich kann ihn auch nicht korrekt aussprechen, aber es ist irgendwie sowas wie He Jiankui in die Richtung.
Klingt sehr gut.
Er hat jedenfalls 2018, also nur 6 Jahre nachdem diese Genschere zum ersten Mal publiziert wurde, hat er auf einer Konferenz bekannt gegeben, dass die ersten gecrisperten Babys geboren wurden. Er hat also dieses Werkzeug, was einerseits hochspannend ist, natürlich ein tolles Potenzial hat, aber noch bei weitem nicht genau genug verstanden wurde von der wissenschaftlichen Welt und auch noch nicht präzise genug war, hat er angewandt, um Embryonen in der Petrischale während einer In-vitro-Befruchtung zu crispern. Die Idee des Experimentes war, die Kinder gegen HIV resistent zu machen. Und der Hintergrund hier war, dass die Mutter der Kinder HIV-negativ war, der Vater aber HIV-positiv. Jetzt kann man von der wissenschaftlichen Seite sagen, dass es ein vollkommen unsinniges Experiment war, denn während einer In-vitro-Befruchtung wird ohnehin werden die Spermien gewaschen und dadurch wird auch das Virus herausgewaschen. Es kann also gar nicht zu einer Infektion kommen durch die Spermien des Vaters. Daher war es schon irrelevant. Man kann natürlich dann behaupten, naja, die Kinder wären dann während dem restlichen Leben resistent gegen HIV, aber auch das ist nicht unbedingt gegeben. Denn wie gesagt, CRISPR ist zwar erstaunlich präzise, aber eben nicht zu 100%. Und eines der Nebeneffekte, was man gesehen hat bei Tierversuchen, war eben, dass CRISPR angewandt auf Embryonen, also auf kleine Zellhaufen, manchmal nur einige Zellen schneidet, aber eben nicht in anderen Zellen. Was dann herauskommt, sind Mischwesen, die einen sogenannten Mosaizismus aufweisen. Das heißt, einige Zellen sind behandelt, andere eben nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Körper ist zur Hälfte vielleicht behandelt und gegen HIV resistent, die andere Hälfte aber eben nicht, bin ich als Ganzes eben doch noch infizierbar durch HIV. Insofern war es ein unheimlich unsinniges Experiment und vollkommen verantwortungslos. Denn, wie gesagt, es hat Nebenwirkungen. CRISPR kann auch an Orten schneiden, wo es eigentlich nicht schneiden sollte, wenn es noch nicht 100% präzise ist. Und das kann natürlich dann auch zu genetischen Effekten führen und zu, ja, auch zu Krankheiten, zu schweren Behinderungen führen, die man vorher nicht vorhersehen kann. Heutzutage weiß keiner, wo diese Kinder sind, wie es ihnen geht. Man weiß eigentlich nicht mal genau, ob sie überhaupt noch leben. Man weiß aber inzwischen, dass sogar noch mehr Kinder aus diesen Experimenten heraus geboren wurden. Mindestens 6 bis 8 Kindern, heißt es. Was aber genau mit ihnen geschehen ist, weiß man nicht. Durch die wissenschaftliche Gemeinschaft ist damals ein Aufschrei gegangen. Es war wirklich ein Tsunami an Reaktionen. Es war ein riesiger Gegenwind. Und wenn man irgendetwas Positives an dieser Sache sehen will, dann wäre es das, dass wirklich die wissenschaftliche Welt international reagiert hat, diese Versuche geächtet hat und klargestellt hat, dass es nicht akzeptabel ist, ein solch mächtiges Werkzeug in so einem frühen Stadium, in dem man es noch nicht vollständig unter Kontrolle hat und versteht, eben schon beim Menschen einzusetzen. Auch die chinesische Regierung hatte reagiert damals. Sie hat den Wissenschaftler für 3 Jahre verurteilt, zu Gefängnis verurteilt. Er ist allerdings dieses Jahr bereits wieder herausgekommen und hat sich direkt daran gemacht, seine nächste CRISPR-Firma zu gründen und weiter mit diesem Werkzeug zu arbeiten.
Ja, also bald es monetarisiert wird, nimmt die Regulierung ab. CRISPR hat seinen Weg aus dem Labor in den Mainstream gefunden. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Barbara Streisand, Schauspielerin, Sängerin, ihren verstorbenen Hund mit CRISPR geklont hat. Sie hat jetzt 3 Hunde, die aussehen wie ihr alter Hund.
Kann sein, ich hatte das noch nicht gelesen, aber es kann schon gut möglich sein. Es ist nicht direkt ein Cloning-Instrument, wenn man es so will, aber es ist natürlich ein Instrument, mit dem man das Genom so weit verändern kann, dass zum Beispiel ein Wesen wieder ähnlich ausschaut wie ein anderes. Es wird zum Beispiel auch angewandt, und das mögen einige für Zukunftsmusik halten, aber es wird tatsächlich schon gemacht, um zu versuchen, das Wollmammut wieder zum Leben zu erwecken. Man hat also DNA-Fragmente von einem eingefrorenen Wollmammut aus dem Permafrost genommen, hat die ganzen repariert mittels CRISPRs und dann eingebaut in asiatische Elefanten-DNA. Und hier versucht man jetzt eben, das Mammut wieder zum Leben zu erwecken. Mag ja eine charmante Idee sein, aber da stellt sich natürlich schon die Frage, haben wir denn überhaupt noch Platz für Wollmammuts? Also haben wir noch den Lebensraum? Können wir diesen Mammuts überhaupt noch das Leben bieten, was sie eigentlich auch verdienen? Oder ist das nicht vielleicht doch rein aus einer Sensationslust rausgeboren, die Idee?
Zufälligerweise habe ich davon gelesen. Ich verstehe davon halt zu wenig, um zu verstehen, ob das echt ist oder nur fake. Sie haben da auch geschrieben, dass Sie das Wollmammut zurückholen wollen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ich habe das bestimmt nicht richtig verstanden, aber das Mammut soll Kohlendioxid im Boden halten, weil tiefgefrorene Böden weniger schnell schmelzen, wenn diese Tiere da drüber trampeln. Ich weiß wirklich nicht, was da dran ist.
Da muss ich sagen, da müsste ich mir erstmal die Daten oder die Berechnungen, die da die Grundlage sind, ein bisschen näher anschauen. Ich würde es mal bezweifeln, aber da fehlt mir gerade ein bisschen der Einblick in die Daten. Ja. Und ich denke, da gäbe es wahrscheinlich auch einfache Möglichkeiten, CO2 zu binden und wieder herauszuholen.
Wahrscheinlich, genau, glaube ich auch. Da sind wir so ein bisschen bei Jurassic Park. So die Frage ist, genau. Nur weil man es kann, muss man es dann machen? Und da haben wir natürlich dann das Therapeutische, was ich machen kann, aber das ist ja dann ein fließender Übergang zu, was kann ich denn noch damit machen? Das, einer meiner alten Lieblingsfilme ist Gattaca. Kennst du Gattaca?
Ja, klar.
Ja, Ethan Hawke, Uma Thurman, und es spielt in einer Zukunft, in der Genveränderung zum Alltag geworden ist. Kinder werden, bevor sie auf die Welt kommen, verändert, um Krankheiten zu entfernen. Alle sind intelligent, schön, groß. Und Menschen, die sich diese Genveränderung nicht leisten können, also normal auf die Welt kommen, werden als Invalide gesehen und bekommen nur schlechte Jobs und werden eben diskriminiert. Ist das CRISPR? Also führt das in diese Richtung?
Durchaus, durchaus. Das ist tatsächlich ein Potenzial, was CRISPR uns bietet. Nicht jetzt auf alle Charakteristika, die wir vielleicht einbauen wollen in unsere Nachkommenschaft. Also CRISPR ist sicherlich nicht etwas, was wir jetzt schon nutzen können, um uns rundum neu zu designen, inklusive Intelligenz, inklusive eben auch Größe oder so. Dazu fließen in viele von diesen Charakteristika zu viele verschiedene Werte ein, zu viele DNA-Grundlagen, aber eben auch zum Beispiel Sozialisierung, wenn es eben zum Intelligenzquotienten beispielsweise kommt. Was es aber kann und was man natürlich zunächst einmal für den therapeutischen Ansatz weiterentwickeln möchte, ist natürlich geringere Mutationen oder kleinere Mutationen im Genom zu korrigieren. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, Erbkrankheiten sind zum Beispiel ein Fall. Nicht alle Erbkrankheiten, aber viele, einige tausend Erbkrankheiten lassen sich tatsächlich auf eine einzige kleine Mutation zurückführen, wo nur ein einziger Baustein in der DNA verändert wurde. Zum Beispiel zystische Fibrose oder Chorea-Huntington oder auch die Bluterkrankheit. Und das ließe sich mit CRISPR relativ einfach beheben, sofern CRISPR eben wirklich präzise ist und nicht noch irgendwo anders schneidet. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Möglichkeit, die sich da bietet, solche Krankheiten nicht nur für einen Patienten eben dann auszumerzen, sondern für alle seine oder ihre Nachkommen dann eben auch, für die zukünftigen Generationen eben auch. Nur wenn wir das in die Richtung weiterentwickeln, dann ist es natürlich nur ein kleiner verführerischer Schritt, weiter zu sagen, naja, wenn wir das machen können, dann können wir auch andere Sachen mit reinbringen, die eben mehr zum Beispiel auf das Ästhetische geht oder dann tatsächlich Richtung dem alt durch die Presse gegangenen Designer-Baby wieder durchgeht. Und auch da, wenn man sagt, das ist sicherlich noch Zukunftsmusik und sicherlich noch weit, weit weg, auch da muss man sagen, einzelne Punktmutationen machen hier auch schon teilweise einen Unterschied. Wenn wir zum Beispiel daran denken, das Beispiel, was ich bei Tieren genannt habe, Ziegen, die etwa eine viel feinere, schönere, seidigere Wolle generieren können, auch das lässt sich nur auf eine einzige Punktmutation zurückführen. Und diese Punktmutation gibt es eben auch bei Menschen auf natürlichem Wege. Wir könnten also Menschen längere Wimpern, schönere Haare anzüchten, indem wir diese eine Punktmutation wieder einfügen. Das gleiche auch mit der Muskelmasse. Es gibt auf natürlichem Wege, gibt es eben auch Mutationen, Punktmutationen bei Menschen, die eine deutlich höhere Muskelmasse zur Folge haben. Gerade erst, ich glaube 2012 wurde in Berlin ein Junge geboren, der das auf natürlichem Wege aufwies. Und da kann man natürlich sagen, naja, warum kann ich das dann nicht auch direkt in meinem Kind per Wunsch einfügen?
Vor allem ist es ja vielleicht auch gar nicht sichtbar, wenn sowas passiert. Wenn sich eine Technologie etabliert, ist sie meiner Meinung nach nicht mehr zu kontrollieren. Wenn ich einen Billionär im Fernsehen sehe und der ist topfit mit 80, weiß ich gar nicht, was bei dem so los ist. Zu welchen Technologien hat diese Person durch die unendlichen Ressourcen, die diese Person hat, eigentlich Zugang? Da ist doch vielleicht noch mehr als viel Schlaf und gesundes Essen, was dann diese Fitness irgendwie erklärt.
Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, eigentlich gleich mehrere sehr spannende und interessante Punkte. Das eine ist natürlich, wie regulieren und wie kontrollieren wir die Weiterentwicklung von derartigen Technologien, gerade wenn sie eine solche potenzielle Macht haben wie CRISPR. Wie kann man das nicht nur auf nationaler, sondern wirklich auf internationaler Ebene machen? Denn selbst wenn wir das in Europa beispielsweise regulieren und eben auch die Kontrolle darüber behalten, heißt das ja nicht, dass nicht irgendwo auf der Welt doch daran in einem Rahmen weitergeforscht wird, den wir als ethisch nicht vertretbar sehen. Und auch das, was du ansprichst mit dem Unterschied zwischen reich und arm. Man kann natürlich sagen, dass wir schon versuchen, in unserem Gesundheitssystem gleichwertig eben die Medizin oder die neuen Therapeutika zugänglich zu machen für die Menschen. Aber meist ist es eben doch so, dass die ersten sehr neuartigen Therapeutika sehr teuer sind. Und gerade wenn wir dann in den Enhancement-Bereich kommen, das wird sicherlich etwas sein, was zunächst den reicheren Menschen offenstehen wird. Und wir uns natürlich dann insgesamt als Gesellschaft fragen müssen, wenn nun also nur ein Teil der Gesellschaft diese Technologien anwendet, um sich weiter zu verbessern, und das auch noch dazu auf der genetischen Ebene, so dass es auch in die Nachkommenschaft weitergegeben wird, ein anderer Teil sich das nicht leisten kann oder sich auch bewusst dagegen entscheidet, dann entwickelt sich natürlich die Gesellschaft in zwei sehr verschiedene Richtungen weiter, die möglicherweise irgendwann nicht wieder zueinander finden.
Genau, hier habe ich letztens ja mit meinem Freund Christoph Hassler drüber gesprochen. Was ist eigentlich ein erfolgreiches Produkt? Also ist ein erfolgreiches Produkt, was immer wirklich sehr viel Geld generiert? Oder ist ein erfolgreiches Produkt wirklich etwas, was für die Menschen, für die Gesellschaft, für die Umwelt ein relevantes Problem löst? Und er hat da ein Zitat gebracht vom Science-Fiction-Autor William Gibson. Und er meinte, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt.
Ja, absolut richtig. Und das war übrigens eine sehr spannende Episode von deinem Podcast, die mir sehr gut gefallen hat, eben weil ich mich auch viel mit diesem Thema beschäftige. Und es stimmt, die Zukunft ist einfach noch nicht gleichmäßig verteilt. Und teilweise ist es insofern gerechtfertigt, weil es einfach immer Leute braucht, die sogenannte Early Adopters sind beispielsweise oder die frühzeitig auch investieren in solche Technologien, die auch die finanziellen Möglichkeiten haben, sich solche Technologien zu kaufen oder eben weiter zu fördern, um die Entwicklung weiterzutreiben und weiterzubringen. Und das, was mir an der Episode auch sehr gut gefallen hat von dem Podcast, war die Geschichte, dass, oder auch was der Kollege erzählt hat, wie man eben verschiedene Werte direkt in so eine Technologieentwicklung und in die Produktentwicklung mit einfließen lassen kann, um eben schon auch ein wenig zu lenken und zu gestalten, in welche Richtung sich ein Produkt entwickeln soll. Soll es transparent sein? Soll es fair sein? Soll es wirklich gleichwertigen Zugang eben auch bieten? Das alles kann man teils in die Produktentwicklung schon mit einfließen lassen.
Darauf wollte ich auch noch eingehen. In Technologie steckt ganz viel Verantwortung. Einmal haben ja wir als Konsumenten großen Einfluss durch meine Kaufentscheidung. Was wir als Konsumenten kaufen, ist erfolgreich. Was wir nicht kaufen, ist nicht erfolgreich. Aber Menschen, die im Technologiebereich arbeiten, haben eine wesentlich größere Verantwortung. Ich entscheide mich ja bewusst oder unbewusst mit dem Einsatz meiner Lebenszeit, meiner Arbeitszeit, ein Thema, eine Technologie zu fördern und zu gestalten oder eben nicht. Das ist ja genau das, was Christoph auch erzählt hat eben. Also wirklich, wie bringe ich diese ethischen Grundsätze in die Produktentwicklung? Und das ist für dich ja genauso. Du bist ja im Technologiebereich unterwegs. Und das heißt, du hast auch einen ganz, ganz starken Einfluss darauf. Wie gehst du denn mit diesen Themen um? Also was tust du hier, um an den richtigen Themen zu arbeiten?
Also ich entwickle ja selbst nicht direkt die Produkte, aber ich arbeite viel mit Kunden zusammen, die in der Produktentwicklung sind, viel im Life Sciences-Bereich natürlich, aber eben auch im digitalen Bereich oder in der Medizintechnik. Und da versuche ich natürlich schon auch bei meinen Kunden das Bewusstsein zu stärken und eben auch dieses Value-Based Design, dieses wertebasierte Produktdesign zur Sprache zu bringen oder durch Workshops tatsächlich auch in die Produktentwicklung mit aufnehmen zu lassen. Also hier ist natürlich das Ziel, dass Sie sich auch mehr Gedanken machen, dass Technologie eben, obwohl sie weder gut noch schlecht noch neutral ist, doch eben die Werte von den Entwicklern mit transportiert. Technologie hat keine eigenen Werte. Der Technologie ist es ziemlich egal, ob sie jetzt fair ist oder ob sie transparent ist, ob der Algorithmus jetzt einen Bias hat, einen Vorurteil hat oder eben nicht. Aber die Entwickler, die das Ganze designen und gestalten, die transportieren damit ihre eigenen Werte. Und das lässt sich beispielsweise sehr gut an Facebook sehen, einem ursprünglichen Algorithmus, der dort entwickelt wurde. Den Entwicklern war es relativ egal, ob das wirklich zum Wohle der Menschen ist oder nicht und ob Menschen fair behandelt wurden, ob eben auch die, sagen wir mal, die richtige Stimmung oder die richtige Motivation transportiert wurde. Und das ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht unbedingt großartig ausgegangen. Es ist leider noch nicht so wahnsinnig weit bekannt. Gerade dieses Value-Based Design ist noch nicht weit verbreitet. Aber das ist eine der Aufgaben, die ich mir auch selbst gesetzt habe oder auch eines der spannenden Themen, mit denen ich mich weiter beschäftige, wie man das Ganze eben auch bekannter machen kann, wie man den Menschen, auch gerade den Entwicklern, vermitteln kann, dass es durchaus wert ist, sich damit zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie man eben genau die Produkte entwickelt.
Vor allem diese Themen entwickeln halt sehr, sehr schnell so eine Eigendynamik. Also entweder eher unsichtbar. Ich finde ja das Thema CRISPR zum Beispiel ist etwas, das nehme ich ganz selten wahr, dass darüber gesprochen wird, was mich überrascht, weil ich es wirklich für unfassbar mächtig halte. Was momentan in aller Munde ist, ist ja das Thema künstliche Intelligenz. Und da haben wir ja genau das. Viele Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz sind ja auch eher unsichtbar. AI ist ja nicht nur ChatGPT. Zum Beispiel findet es Einsatz in der Wissenschaft für Analysen von Daten, Erkennen von Mustern. Wie siehst du denn dieses Thema? Weil es ist doch so schwer zu kontrollieren.
Es ist in dem Sinne ähnlich vergleichbar auch wie mit CRISPR. Es ist nichts, was man wirklich international kontrollieren und regulieren kann. Die Entwicklung wird sicherlich weiter fortschreiten. Und wir müssen einfach schauen, dass wir zumindest unseren Teil der Verantwortung laden und das in die richtigen Wege leiten. Es ist sicherlich auch eine der Schlüsseltechnologien, die unsere Welt grundlegend verändern wird. Sie tut es bereits. Und der Fakt, dass es jetzt mehr und mehr in aller Munde ist, ist natürlich in erster Linie ChatGPT zu verdanken, was dann doch vielen Leuten auf einmal die Augen geöffnet hat, was schon heutzutage möglich ist und welche Macht, welche Power da dahinter steckt. Und auch hier, künstliche Intelligenz hat ja das Potenzial, unheimlich viele tolle Sachen zu machen, die uns wirklich helfen, die uns weiterbringen, die uns das Leben vereinfachen, unsere Arbeit vereinfachen. Aber sie hat eben auch die Möglichkeit, das Ganze zum Schlechten anzuwenden und eben auch diverse Nachteile mitzubringen.
Auch hier habe ich gelesen auf, ich glaube, es ist euronews.com, auch hier, ich weiß nicht genau, wie gut diese Quellen sind. Ich kann dir das dann gerne auch mal schicken, da kannst du sagen, ob du das eine gute Quelle findest oder nicht.
Sehr gerne.
Da haben Neurowissenschaftler Aufzeichnungen von Gehirnströmen gemacht und konnten durch die Hilfe von AI nachvollziehen, welcher Song von den Patientinnen und Patienten gehört wurde. Also es wurden Menschen dort operiert, die hatten einen Sensor transplantiert in der Zeit und dann konnten sie rausbekommen, welchen Song diese Menschen in dieser Zeit gehört haben. Und es war von Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Und scheinbar war das erst möglich durch den Einsatz von AI. Ich weiß leider nicht genau, was es bedeutet. Aber das finde ich eben auch, das ist so ein unsichtbarer Einsatz von AI, den wir halt gar nicht sehen. Es ist nicht irgendwie ein Prompt, den ich irgendwo eingebe und dann kriege ich eine tolle Antwort, sondern es verbessert etwas, was sowieso schon irgendwie für mich sehr unsichtbar da draußen ist.
Absolut. Und da gibt es schon ziemlich viele Experimente seit einiger Zeit, um eben zu versuchen, die Gedanken von Menschen zu lesen. Denn nichts anderes ist es ja, um festzustellen, welchen Song zum Beispiel Menschen gerade hören. Das Problem hierbei ist momentan noch, dass man das wirklich nur bei einem Menschen gezielt machen kann. Man muss also vorher diesen Menschen den Song hören lassen und lesen im Prinzip, über Wellenaufzeichnungen lesen, wie sein Gehirn das wahrnimmt und wie dann das Muster tatsächlich genau aussieht. Das würde dann, sollte man das Muster auf einen anderen Menschen übertragen, nicht funktionieren, denn diese Muster schauen dann bei jedem Menschen, bei jedem, der diesen Song hört, ein wenig anders aus. Was AI hier machen kann, ist das, was es generell am besten kann heutzutage, Muster in großen Datenmengen zu finden. Es kann also diese Muster, diese speziellen Gehirnwellenmuster herausfiltern und identifizieren und dadurch dann eben feststellen, welcher Song gehört wird. Und du sagst doch vollkommen richtig, dass AI heutzutage schon so eine große Rolle spielt, die bei vielen Menschen gar nicht richtig wahrgenommen wird und durch ChatGPT erst, sagen wir mal, in der Gesellschaft wirklich angekommen ist. Es wird schon seit längerem AI beispielsweise angewandt in der Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten. Hier versucht man zum Beispiel neue Targets, also neue Ziele im Körper zu identifizieren, die man mit Medikamenten erreichen kann, zum Beispiel an Krebszellen oder eben auch bei anderen Erkrankungen oder auch bei Viren, bei Bakterien, um dann eben passgenau die Medikamente dafür zu entwickeln. Ein Beispiel auch hierfür ist zum Beispiel AlphaFold. AlphaFold ist ein Algorithmus, eine künstliche Intelligenz, die von DeepMind, ein Tochterunternehmen von Alphabet, gegründet wurde. Und dieses Unternehmen macht etwas, was wahrscheinlich für die meisten Leute ziemlich abgefahren klingt und sehr uninteressant klingt. Es faltet Proteine. Und wenn man jetzt erstmal hört, Proteine falten, ja, keine Ahnung, was macht man jetzt damit? Das ist allerdings absolut wichtig, um zu verstehen, wie Proteine genau funktionieren. Denn Proteine sind nicht nur die Abfolge von ihren Aminosäuren, sondern auch die dreidimensionale Faltung. Und das ist elementar wichtig, mit welchen anderen Proteinen oder Substanzen dieses Protein eben zusammenkommen kann und dann zusammenarbeiten kann. Und früher musste man das ewig mühsam mit großem Rechenaufwand machen. Ich kann mich noch erinnern, als ich studiert habe, kam gerade Folded Home auf den Markt. Das war etwas, was man sich runterladen konnte und dann konnte man, während man seinen Rechner nicht genutzt hat, diese Rechenkapazität zur Verfügung stellen, damit irgendwelche Wissenschaftler ihre Proteine falten konnten. Und wir haben dann tagelang unsere Rechner laufen lassen, damit irgendjemand seine Proteine falten kann. Und jetzt kann die AI das eben in 0,nix machen im Prinzip und wirklich hier der Forschung und der Entwicklung von neuen Medikamenten einen Riesensprung nach vorne bieten. Andere Anwendungsweise, die wahrscheinlich auch bei vielen Leuten nicht so direkt gesehen wird, ist im Manufacturing-Bereich, in einer Fabrik beispielsweise, wie man die verschiedenen Geräte koordinieren kann, wie man die Produktionsprozesse so optimieren kann, dass sie reibungslos verlaufen, dass man vielleicht auch schon frühzeitig erkennen kann, wann Maschinen zum Beispiel den Geist aufgeben, wenn irgendein Teil sich dem Lebensende nähert und bald auseinanderbrechen wird, dann kann man rechtzeitig die Reparaturen anleiern und dadurch dann eben auch die Produktionsprozesse ja, reibungsloser funktionieren lassen.
Wenn wir uns mal angucken, was so die großen Herausforderungen sind, die wir so als Menschheit aktuell haben, ist es doch eigentlich nur natürlich zu sagen, wir versuchen die mit Technologie zu lösen. Siehst du eine Möglichkeit, dass wir als Menschen neue Technologien wirklich nutzen können, um uns den Weg frei zu innovieren? Oder ist das eher illusorisch, dass wir sowas können?
Ich denke, wir haben kaum eine andere Möglichkeit, denn die Alternative ist noch illusorischer. Die Alternative würde bedeuten, dass wir die Menschheit radikal reduzieren und wieder zu einer sehr, sehr ursprünglichen Lebensart zurückkehren. Und ich denke nicht, dass die Menschen auf der Welt dazu bereit sind. Insofern wird uns nicht sehr viel anderes übrig bleiben. Und es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Man muss fairerweise natürlich auch dazu sagen, dass technologischer Fortschritt und Innovation nicht zwangsläufig in die Richtung geht, dass wir diese Probleme angehen und auch heilen. Denn häufig genug ist technologischer Fortschritt auch der Ursprung von den Problemen, die wir uns geschaffen haben. Aber da kommen wir auch wieder darauf zurück, wir müssen uns eben überlegen als Gesellschaft und eben auch als die Menschen, die diese Technologien entwickeln, wie wir sie entwickeln und wie wir sie letztendlich einsetzen wollen. Und das ist durchaus ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir brauchen.
Also ich bin auf der einen Seite bin ich ja ein großer Verfechter davon, Technologie einzusetzen, um relevante Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite bin ich auch komplett bei dir und sehe diese technokratische Perspektive ist oft auch gefährlich bei gewissen Themen. Vielleicht können wir ein bisschen über Ernährung sprechen, weil da gibt es nämlich so ein paar Szenarien, die finde ich wirklich so besorgniserregend. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass inzwischen Bill Gates, einer der größten Besitzer von Farmland in den Vereinigten Staaten ist. Also der investiert und hat wohl sehr viel Farmland gekauft und sieht das als gute Investition. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass jemand wie Bill Gates einfach eine sehr technokratische Sichtweise auf Dinge hat. Und wenn es dann zum Beispiel um den Einsatz von genmodifizierten Weizen geht, vielleicht eher sagen würde, ach ja, das probieren wir einfach mal aus, als jemand, der das zum Beispiel nicht hat. Vielleicht kannst du ein bisschen auf das Thema Ernährung eingehen, weil hier sehe ich eben also wirklich so viele Gefahren, die da einhergehen können mit so einer technokratischen Sichtweise.
Ja, das sehr allgemein zu besprechen, ist ein wenig schwierig. Und ich hatte, interessanterweise hatte ich gerade diese Woche einen Kurs mit Studierenden hier in Zürich, wo wir eben auch sehr stark über die Verantwortung der Wissenschaft geredet haben. Was kann Wissenschaft? Was darf Wissenschaft? Sollte sie alles dürfen, was sie eben auch kann? Und ein Beispiel war interessanterweise eben auch der Ansatz und die Anwendung von Gentechnologie in der Agrarwirtschaft. Also sollte man eben genmodifizierte Nutzpflanzen zum Beispiel tatsächlich nutzen dürfen. Und ich denke, hier ist es wichtig, dass man wirklich die Fälle einzeln anschaut und sich überlegt, in diesem speziellen Fall mit diesen Genmodifikationen macht das Sinn, mit anderen eben nicht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel goldener Reis. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das war eine der großen Streitfragen schon seit einigen Jahrzehnten. Ursprünglich wurde dieser Reis seit den 80ern entwickelt und das Ziel war, diesem Reis einen Pro-Vitamin-A-Gehalt einzugeben, der deutlich höher war als normal. Pro-Vitamin A ist etwas, was wir mit der Nahrung aufnehmen und was wir in unserem Körper in Vitamin A umwandeln. Das ist ein absolut essentieller Baustein von unserem Leben eben auch, den wir dringend brauchen. Fehlt uns Vitamin A, dann kann das zu Entblindung führen, es kann Infektionskrankheitsrisiken erhöhen, es kann im schlimmsten Fall auch zum Tode führen. Und Schätzungen gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der Kinder weltweit unter einem signifikanten Vitamin A-Mangel leiden. Es ist also tatsächlich etwas, was wir angehen müssen, ein breitflächiges Gesundheitsproblem. Und die Wissenschaftler damals dachten sich eben nun, die meisten dieser Kinder leben in Südostasien. Warum nehmen wir nicht ein Grundnahrungsmittel in diesen Ländern und versuchen über Gentechnologie diesen Pro-Vitamin-A-Gehalt eben so weit zu steigern, dass die Kinder und eben auch die Erwachsenen dort ein angemessenes Level davon erhalten und dadurch eben deutlich gesünder leben können. Und da gab es einige Debatten darum, unter anderem sehr stark mit Greenpeace. Greenpeace fand das überhaupt nicht in Ordnung und hat sich sehr stark dagegen gewehrt, meinte, die Wirksamkeit, die Effizienz sei nicht wirklich gegeben von diesen Projekten. Und eben auch hat zur Sprache gebracht, dass man dadurch andere Reissorten, die auf Nachbarfeldern wachsen, verunreinigen könnte, dass es hier Probleme gibt. Dann gab es Patentstreitigkeiten. Es gab also eine ganze Reihe von Diskussionen rund um diesen goldenen Reis. Aber unter dem Strich ist es eben doch eine sehr günstige, verhältnismäßig einfache Möglichkeit, sehr vielen Menschen auf der Welt mit einem massiven Gesundheitsproblem zu helfen. In dem Fall würde ich persönlich mich eben dafür aussprechen, das auch weiter zu unterstützen und zu machen. Eine andere Sache ist natürlich, wenn man genmodifizierte Nutzpflanzen ausbringt, die beispielsweise von den großen Agrargiganten so gezüchtet wurden, dass sie erstens mal steril sind, dass also Bauern immer wieder Saatgut nachkaufen müssen und sich abhängig machen und zweitens häufig eben mit einem Unkrautvernichtungsmittel wie jetzt Glyphosat beispielsweise Hand in Hand gehen und dadurch dann sich die Abhängigkeit nochmal erhöht und natürlich auch durch den Einsatz von solchen Pestiziden die Gesundheitsrisiken steigen. Man sieht also, es gibt immer wieder verschiedene Anwendungsmöglichkeiten hier und da denke ich, muss man jedes Mal auf den Fall einzeln schauen und bewerten, was sind die Risiken und was ist der Nutzen und was wiegt stärker.
Dazu eine Frage, vielleicht ist es eine blöde Frage. Wieso machen wir das denn eigentlich? Also das ist ja etwas, das sieht man und wir nehmen das so als selbstverständlich an. Also es gab ja jetzt gerade auch den Apple-Event, es kam das iPhone 15 raus und wir sind alle daran gewöhnt, dass wir immer alle Dinge verbessern. Also es gibt immer ein schnelleres Smartphone, es gibt, die Technologie wird kleiner, die Dinge werden schneller. Wir haben uns da schon total dran gewöhnt. Und vielleicht ist es eine dumme Frage, aber für mich ist es wirklich so ein Fragezeichen, wieso ist das eigentlich so? Warum tun wir das als Menschen? Also warum entwickeln wir das denn weiter? Wir könnten doch auch sagen, ist doch jetzt so gut, wie es ist und wir lassen das einfach dabei.
Ich würde sagen, es ist überhaupt keine dumme Frage, sondern durchaus berechtigt und auch eine sehr interessante, sehr vielschichtige Frage. Ich glaube, ich habe nicht die letztendliche Antwort dafür, aber vielleicht ein paar Ansätze, die man hier nutzen kann. Grundsätzliche Weiterentwicklung beim Menschen im Gegensatz zu Tieren ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass der Mensch überhaupt die Fähigkeit hat, so etwas weiterzuentwickeln. Dadurch, dass wir eine viel höhere intellektuelle Kapazität haben, wir haben größere Gehirne, wir haben häufig eben auch bessere Feinmotorik, um Sachen weiterzuentwickeln, weiterzubauen. Und wir haben eben auch diesen intrinsischen Wissensdurst. Vieles ist durch Neugier getrieben. Wir wollen mehr wissen, mehr verstehen. Und ich kenne das auch noch selbst von mir, als ich im Labor stand. Manchmal denkt man da gar nicht drüber nach, warum mache ich das im Sinne von, welchen Nutzen bringt es irgendwelchen, sondern man denkt sich, oh, das ist so spannend. Ich könnte ja noch dieses machen, ich könnte noch jenes machen, ich könnte das noch ausprobieren. Und dann ist man schon so ein bisschen in diesem Tunnel mit drin. Ein weiterer Treiber für Innovation und technischen Fortschritt ist sicherlich auch unsere Faulheit. Denn häufig wird irgendetwas entwickelt, weil man sich das Leben einfacher machen will und bequemer machen will. Das ist sicherlich etwas, was treibt. Und gerade wenn du das iPhone ansprichst oder andere Konsumgeräte, da wird der Fortschritt, denke ich, schon auch sehr stark davon getrieben, dass man einfach Profit machen will. Man will den Konsumenten immer wieder was Neues geben, immer wieder irgendetwas, was sie wieder reizt und was sie haben wollen und dadurch natürlich den Umsatz der Firmen antreiben und letztendlich den Profit treiben.
Ja, vor allem, es fehlt auch wirklich ein anderes Beispiel. Also es gibt kein Beispiel in der Tierwelt von Wesen, die das ähnlich machen. Da gibt es zwar, zum Beispiel Bienen machen ja einen Bienenstock, das ist ein sehr komplexes Unterfangen, ist eine sehr komplexe Struktur, aber scheinbar können die das einfach, also die lernen das nicht. Und dann gibt es Lebewesen wie Schimpansen, die lernen dann vielleicht von ihren Artgenossen. Da weiß jemand, wie man mit einem Stock irgendwas macht oder was öffnet und dann bringen die sich das gegenseitig bei. Aber keiner von denen entwickelt das weiter. Also die Bienen sagen nicht, ja, wir machen jetzt den Bienenstock 2.0 und der ist noch besser. Das gibt es dann einfach nicht. Das scheint wirklich inhärent nur im Menschen so drin zu stecken.
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die sich nicht auch tatsächlich da weiterentwickeln, nur in einer Geschwindigkeit, die wir nicht wahrnehmen, weil wir eben eine ganz andere Geschwindigkeit gewohnt sind. Aber auch Bienen und Affen beispielsweise haben das nicht ursprünglich schon gewusst, wie sie das Ganze machen, sondern sie haben das irgendwann als Art gelernt, wie sie es machen und sich auch weiterentwickelt. Ganz ursprünglich haben Bienen auch anders gelebt, deswegen dann langsam an, dass sie eben solche Sachen entwickelt haben und mehr auch dazugelernt haben als Art, wie so ein Bienenstock funktionieren kann. Und gut möglich, dass sich das auch weiterentwickelt, aber eben, wie gesagt, nicht wirklich in unserer Aufmerksamkeitsspanne, um das so zu sagen.
Es könnte also durchaus sein, dass, wenn man dem Ganzen genug Zeit gibt, dass andere Lebewesen auf der Erde auch solche Werkzeugbenutzer werden wie wir, weil das ist es ja eigentlich. Du baust ja eigentlich ein Werkzeug für dich, du nutzt Technologie und baust ein Werkzeug für dich.
Richtig, letztendlich ist das ja Evolution, oder? Die Natur probiert verschiedene Sachen aus, mehr oder weniger nach Trial and Error. Was funktioniert, was Erfolg hat, wird weiter bewahrt, wird weiter genommen und anderes dann eben nicht. Insofern mag das gut möglich sein. Die Frage ist, ob wir anderen Tierarten die Chance dazu lassen.
Ich habe bei der Recherche für unsere Konversation hier was ganz Spannendes und auch Verrücktes dazu gefunden. Ein kanadischer Philosoph, der heißt Marshall McLuhan, hat Folgendes geschrieben. Man, also Menschen, nicht Männer gemeint hier, Menschen, men are the sex organs of the machine world. Was meint er damit? Seine Analogie ist, dass Menschen sozusagen als Raupen fungieren, die den technischen Schmetterling ermöglichen. Also der in uns vorhandene Drang, immer bessere Technologie zu haben und zu schaffen, führt zu einem neuen Lebewesen. Hast du von dem schon mal gehört? Also ich habe vorher von dem noch nie gelesen.
Muss ich gestehen, habe ich noch nicht gehört, aber es klingt spannend. Muss ich noch ein bisschen mehr darüber lesen. Genau. Es tönt ein bisschen so, als würde er die Menschen als Katalysatoren sehen. Kann das sein?
Ja, also sagt wirklich, dass wir vielleicht wirklich nur der Katalysator sind, um ein höheres Wesen in die Welt zu setzen, und zwar durch Technologie. Also wir sind eine biologische Lebensform und wir ermöglichen dann eine technologische Lebensform. Oft wird ja gesagt, vielleicht kommt das durch AI, die erreicht ein Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, genau das, worauf er zielt. Also dass wir diesen Instinkt haben und teilweise gar nicht genau wissen, warum wir das machen. Vielleicht macht eine Raupe ja auch den Kokon, weiß gar nicht genau, warum sie das macht und dass sie dann zum Schmetterling wird. Aber das ist, glaube ich, das, was bei ihm dahinter steckt. Und das fand ich schon immens, als ich das bei ihm gelesen habe.
Gut möglich. Gut, eine Raupe, ich denke auch nicht, dass eine Raupe wirklich bewusst weiß, sie wird irgendwann zum Schmetterling, wenn sie sich jetzt da ihren Kokon baut und sich da einwickelt. Aber eine Raupe hat natürlich schon, sagen wir, eine Art Betriebsanleitung mitbekommen von der Natur. Das ist auf der genetischen Ebene, aber auch das, was wir Epigenetik nennen. Epigenetik sind kleine Schalter auf dem Genom, die sagen, jetzt spielen wir dieses Gen ab, jetzt spielen wir ein anderes Gen ab, jetzt schalten wir das eine mal auf stumm oder mal das andere auf stumm. Und das reguliert sehr viel von, nicht nur von unserem, sondern auch bei Pflanzen, bei Tieren und bei Bakterien auch, wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten oder auch über unsere Lebensspanne hinweg. Denn wir Menschen haben ja auch unterschiedliche, sagen wir, Anwendungen von unserem Genom über unsere Lebensspanne hinweg. Richtig? Als Kinder brauchen wir andere Sachen als Erwachsene. Und dann kommen eben solche Schalter ins Spiel, die hier diese Anleitung im Prinzip mit abfahren. Möglich vielleicht, dass wir auch so etwas haben, was uns eben in die Richtung leitet, dass wir die Technologie als letztendliches Ziel sehen.
Dazu ein Thema, was genau auf der anderen Seite des Spektrums steht. Löst Technologie Stress aus?
Ich denke schon. Auch nicht zwangsläufig. Das ist natürlich auch eine Frage, wie wir damit umgehen. Aber ich denke, wir konnten schon in den letzten Jahrzehnten vor allem beobachten, wie gerade soziale Medien oder der permanente Gebrauch von Smartphone oder auch von anderen digitalen Geräten uns stresst. Und ein Beispiel zum Beispiel wäre auch diese ganze Selbstoptimierung, die ja auch unheimlich Zulauf gefunden hat über die letzten, ja, vor allem über die letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Das fing an mit diesen ganzen Fitness-Trackern, aber dann eben auch mit irgendwelchen Schlaf-Apps oder mit irgendwelchen Ernährungs-Apps oder weiß der Geier was, dass wir irgendwann so in dieses Hamsterrad reinkommen, oh, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt was anderes machen und uns selbst damit unheimlich und auch unnötigerweise stressen, denke ich.
Ja, da gibt es ja viele Beispiele. Ich möchte das nicht bewerten, ob das jetzt schlecht oder gut ist, aber es gibt ja einige Beispiele, wo Menschen dann so ihren Tagesablauf beschreiben. Sie stehen um 4 auf und dann machen sie erstmal Sport und dann machen sie Deep Work und dann machen sie Meditation und dann essen sie was. Und alles wird halt sozusagen auch gemessen. Und genau, also mein Gefühl ist dann eben auch, ja, schlaf doch einfach ein bisschen länger und iss, wenn du Hunger hast. Vertrau so ein bisschen auf deinen Instinkt, aber who knows? Also es ist wahrscheinlich auch für, gibt es Menschen, denen tut es total gut und es gibt Menschen, denen tut es nicht so gut.
Ich denke auch, das ist sehr individuell. Ich denke, für manche Menschen mag das auch ein gewisser Halt sein. Ich denke, das ist auch eine große Frage in unserer Gesellschaft heutzutage, dass wir teilweise den Halt, die Struktur verloren haben. Und so etwas mag natürlich helfen, den Tag zu strukturieren und eben dann auch so ein bisschen einen roten Faden durchzuhaben. Oder auch das Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Ich persönlich muss sagen, ich bin dazu zu faul. Ich nehme dann auch lieber das länger Schlafen, wie du es beschreibst.
Sehr schön. Wie gehst du denn persönlich mit Stress um? Hast du da Tipps und Tricks, Routinen, die dir helfen?
Idealerweise mehr schlafen. Also meistens, wenn ich gestresst bin, dann lässt sich das tatsächlich auf Schlafmangel zurückführen. Oder weil einfach unheimlich viel auf einmal passiert, dann muss ich schon auch versuchen, dass ich mal ein paar Sachen runterfahre und mich selbst ein bisschen herausnehme und mal wieder ein bisschen zur Ruhe komme. Was mir da auch sehr stark hilft, ist die Natur. Ich gehe dann unheimlich gern in den Wald laufen oder auch einfach nur spazieren oder gehe schwimmen. Irgendwas, was mir ein bisschen mehr, ja, auch wieder den Kontakt zu mir selbst ermöglicht.
Du gehst in deinem Buch auch ganz toll auf solche Zukunftsvisionen ein. Also wie könnte es dann mal sein, wenn diese Technologie ihren Weg in den Alltag gefunden hat? Wenn du dir jetzt mal so die Entwicklung in den nächsten 5 Jahren angucken würdest, damit wir nicht zu weit gehen, und du eine Entwicklung rauspicken würdest, vielleicht mit einer Technologie, wo du sagst, das wird wahrscheinlich mit die größte Auswirkung auf uns haben. Welche wäre das? Was würdest du sehen so in 5 Jahren?
Ich denke, das wären verschiedene Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Themen wie CRISPR beispielsweise, da wird sich unheimlich viel tun, auch in den nächsten 5 Jahren. Es wird aber nicht so weit sein, dass es schon wirklich das Leben der meisten Menschen beeinflusst. Dazu sind gerade Zulassungsprozesse auch viel zu lang, sollten sich wirklich neue Therapeutika da entwickeln lassen. Künstliche Intelligenz, hier gibt es so viele Anwendungen, die viel unmittelbarer in unser Leben treten können und auch angewandt werden können. Und ich denke, da werden wir den größten Unterschied sehen.
Hast du ein Beispiel, wo du sagst, das ist etwas, das werden wir ganz stark sehen innerhalb der nächsten 5 Jahre?
Ich denke, vieles, wie wir schon darüber gesprochen haben, vieles wird nicht unbedingt im gesellschaftlichen Bewusstsein tatsächlich passieren, sondern eher im Hintergrund, da, wo eben schon auch künstliche Intelligenz häufig angewandt wird. Das kann im Gesundheitsbereich sein, dass zum Beispiel Diagnosemöglichkeiten besser werden, dass diagnostische Hilfen besser zur Verfügung stehen für Ärzte. Das ist aber nicht unbedingt etwas, was wir dann als Patienten so direkt wahrnehmen werden. Oder eben auch Prozesse, die irgendwo im Hintergrund laufen, bürokratische Prozesse. Das wäre vor allem meine Hoffnung, dass sich da einiges tut, dass man dort ein paar mehr Anwendungen findet. Aber ich denke, da kommt unheimlich viel. Und natürlich die Folgeeffekte davon. Das, was wir zum Beispiel bei ChatGPT ja auch gesehen haben, ist, was ChatGPT machen kann und welche fundamentalen Prozesse es verändern kann. Wenn wir uns nur das Bildungssystem beispielsweise anschauen, noch vor einem Jahr hat keiner darüber nachgedacht, wie man Prüfungen an Universitäten oder an Schulen anders gestalten muss, aufgrund von künstlicher Intelligenz. Jetzt haben wir ChatGPT und auf einmal fragt sich jeder, wie kann ich Prüfungen stellen, wie kann ich sicherstellen, dass die Studierenden das selbst beantworten und eben nicht an künstliche Intelligenz. Also ich denke, da werden wir sehr viele sogenannte Ripple-Effekte auch sehen.
Ich fand dein Buch ja sehr inspirierend. Es ging ja auch so breit über so viele Themengebiete. Was persönlich inspiriert dich denn aktuell? Also was liest du, was hörst du? Gibt es Menschen, denen du folgst, die du weiterempfehlen würdest?
Ich muss sagen, ich bin recht wenig in sozialen Medien unterwegs. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass mir die Zeit dafür häufig fehlt. Das andere ist sicherlich auch, dass ich dem schon irgendwo skeptisch auch gegenüberstehe. Ich versuche mich aber auf anderen Quellen, auf anderen Kanälen sehr stark zu informieren. Eins meiner Lieblingsmedien ist MIT Tech Review. Das ist ein Magazin, das alle 2 Monate als Magazin erscheint, was aber eben auch eine Webseite hat, wo permanent neue Artikel veröffentlicht werden und die sind sehr nah dran an der technologischen Entwicklung. Zum Beispiel der Fall von dem chinesischen Wissenschaftler mit CRISPR. Am Tag, bevor er das auf der Konferenz kundtat, hat das Tech Review tatsächlich schon einen Artikel darüber gebracht. Und das ist eine meiner Lieblingsquellen. Andere Online-Medien, Wired zum Beispiel, ist auch etwas, was ich sehr gerne lese. Ich lese wissenschaftliche Publikationen auch teilweise sehr gern, wenn ich die Zeit und die Konzentration dafür habe. Und Gespräche, Diskussionen, das ist etwas, was mir unheimlich viel gibt. Also nicht nur über irgendwelche Zwischenmedien zusammenzukommen und zu diskutieren, sondern wirklich mich mit Menschen direkt zu unterhalten und dann eben teils auch Menschen direkt anzusprechen, die mich interessieren und zu schauen, ob ich ins Gespräch komme mit denen.
Dann eine der abschließenden Fragen, die ich mir natürlich nicht verkneifen konnte. Für jemanden, die viel mit Technologie zu tun hat und sozusagen in die Zukunft guckt, was ist denn dein Lieblings-Science-Fiction-Film oder Serie und warum?
Es ist tatsächlich kein Film oder keine Serie, die jetzt recht neu ist, muss ich sagen, obwohl sich da auch unheimlich viele spannende Sachen getan haben in den letzten Jahren. Es ist in der Tat Matrix, der Film damals. Und ich habe mich damals schon in meiner Jugend auch teilweise gefragt, ob wir nicht einfach irgendwie ein Spielfeld sind für irgendwelche anderen intelligenten Wesen, die einfach mit uns spielen. Das war immer so eine Gedankenüberlegung, die ich damals gemacht habe. Und Matrix hat so ein bisschen in die Richtung gesprochen. Und insofern fand ich es einfach super spannend, mir zu überlegen, vielleicht ist das, was wir als Realität wahrnehmen, gar nicht die tatsächliche Realität.
Matrix war ja 1999, erinnere mich da gut dran. Da haben wir alle auf Star Wars Episode 1 gewartet, was unglaublich enttäuschend war. Und keiner kannte Matrix. Und dann saß man in Matrix und war total baff. Was war das eigentlich? Genau. Kann ich mich gut dran erinnern. Ja, sehr gut. Gibt es etwas, was die Menschen, die hier zuhören, tun können, um dir zu helfen oder dich zu unterstützen?
Immer gerne neue Informationen bringen. Also wenn jemand was Spannendes hört, freue ich mich mal riesig, wenn ich das dann auch irgendwie mitbekomme. Also wenn ihr irgendetwas über irgendwas stolpert, wo ihr denkt, das ist eine interessante technologische Neuigkeit oder auch gesellschaftliche Neuigkeit, das schon auch. Was tut sich zum Beispiel mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen oder wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir arbeiten wollen. Also wenn ihr da irgendwas Spannendes hört, freue ich mich immer, wenn mir jemand eine Nachricht hinterlässt oder auch eben mit mir ins Gespräch kommt. Ich freue mich auch sehr über Diskussionen, denn das war auch eine der Motivationen für mein Buch, die Leute dazu zu bringen, sich bewusst zu werden, was gerade passiert und eben in die Diskussion auch mit einzusteigen, um sich eben auch daran zu beteiligen, wie wir das Ganze gestalten wollen und wo wir eigentlich hinwollen mit den Technologien.
Verena, ganz toll. Also mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Und vielen Dank für die Einladung, Daniel. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.